Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Ja, gefühlt ist hier immer Urlaub. Es gibt ein neues Reiseziel, für das wir Sie begeistern möchten. Ein Land, das vielleicht nicht gleich jeder auf dem Schirm hat, wenn man seinen Urlaub plant. Dazu eine Stadt, von der man sicher schon mal gehört hat, aber das ist irgendwie Ewigkeiten her. In der nächsten halben Stunde nehmen wir Sie dahin mit und wie immer, wenn wir Ihnen ein interessantes Reiseziel vorstellen, auch den Menschen, der Ihnen da zur Seite steht. Bevor es losgeht, stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und häng mich jetzt an Thorsten Fleig. Wer die Folge über Verona gehört hat, kennt ihn vielleicht. Wer das Glück nicht hatte, der weiß jetzt, was er zu tun hat. Ich freue mich, dass du da bist, Thorsten. Schön.
Ich freue mich, da sein zu dürfen.
So, jetzt muss ich endlich mal auflösen. Wir reden heute über Jerewan. Und Thorsten, damit wir verstehen, warum du Reiseleiter geworden bist, erzähl uns ein paar kurze Sachen über dich. Woher kommst du und welches Leben hattest du vor, Studiosus?
Ja, also ich bin fern von Jerewan geboren, nämlich in Neckartal. In Stuttgart aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. Und in der Kunstgeschichte habe ich mich sehr intensiv mit Architektur beschäftigt und mit italienischer Renaissance-Architektur. Und das war auch schon dann am Ende des Studiums das Tor zu Studiosus, Reisen in Italien zu führen. Und tatsächlich haben wir das letzte Mal auch über Italien gesprochen, genau, über Verona. Aber da sind andere Reisedestinationen dann dazugekommen. Und dazu gehört eben auch der Kaukasus mit Armenien und Georgien, dem Aserbaidschan, die Osttürkei, so weil sie in diesen Kulturkreis mit hineingehört. Und da bin ich seit über 20 Jahren nun unterwegs.
Heute also Armenien bzw. Jerewan. Wir kennen heute die großen Namen, die man vielleicht mit Armenien verbindet, aber nicht das Land, aus dem sie kommen. Ja, mit dir werden wir das ändern. Du kennst die Promis bzw. die Leute, die armenische Wurzeln haben. Wer ist denn das?
Ja, da gibt es viele, die jeder kennt. Nicht Charles Aznavour wäre sicherlich der bekannteste. Kim Kardashian ist eine Generation jünger sicherlich die bekannteste. Aber auch Andrew Agassi und viele anderen ließen sich da aufzählen. Und obwohl viele Armenier kennen, die aber oftmals ja gar nicht aus Armenien kommen, aufgrund der großen Diaspora, die das armenische Volk hat, das ja über die ganze Welt verstreut ist aufgrund seiner Geschichte, haben viele trotzdem keine konkrete Vorstellung, wo Armenien eigentlich liegt.
Genau, das ist ein gutes Stichwort für mich, denn ich war noch nie da, aber ich habe halt eben auch schon davon gehört. Jerewan, eine der ältesten Städte der Welt. Erzähl uns kurz was zur Lage, damit wir so eine kleine Vorstellung bekommen, wo Jerewan liegt.
Ja, also die Landbrücke zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer, die vom Kaukasus durchzogen wird, da liegt das armenische Hochland darin, wie es geografisch richtig heißt, und mit der höchsten Erhebung, dem Ararat. Und zu Fuße des Ararat liegt eben Armenien, liegt Jerewan. Dabei ist aber das heutige Armenien ja nur noch ein kleiner Bruchteil von dem, was Armenien in der Geschichte immer wieder mal war. Ein großes, mächtiges Imperium. Aber alle haben sich eben auch über dieses kleine Stückchen Land immer gestritten. Und ob schon die Römer und die Perser oder später dann die Byzantiner und die Sassaniden oder die Russen und die Osmanen und die Sowjets und die Türken. Also immer wieder wurde das Land geteilt. Und was heute übrig ist, ist ein winzig kleines Land, ganz Armenien. Ist ungefähr so groß wie das Land Brandenburg bei uns, nur dass man mal eine Vorstellung hat. Und da mittendrin liegt eben Jerewan als Millionenstadt und das Land hat knapp über 3 Millionen Einwohner heute nur noch. Also jeder Dritte wohnt in der Hauptstadt. Es ist aber eine traumhafte Lage, ganz extrem kontinentales Klima, nicht? Die Winter sind bitterkalt in Jerewan, da sind minus 20 Grad durchaus an der Tagesordnung und die Sommer sind trocken heiß mit durchaus 38, 40 Grad. Die Lage ist aber wunderschön, weil es eben in einem Talkessel liegt, der sich zur Ararat-Ebene öffnet und dann unerreicht, weil jenseits der Grenze zur Türkei steht dann dieser 5000er mit seinen Schneegipfeln und Gletschern vor einem. Das ist schon zauberhaft schön, wie Jerewan liegt.
Ja. Und wenn man auf der Suche ist nach Bildern aus Jerewan, ist auf jedem Bild dieser riesige Berg, dieser beeindruckende Berg.
Der Ararat ist einfach das Zentrum und das war er für die Christen natürlich schon immer gewesen, weil er war der biblische Berg, an dem die Arche Noah gestrandet sein soll. Und man vermutete da im Osten sozusagen das irdische Paradies. Ja, und die Armenier lebten dort. Und man hat ihnen natürlich ihr Land streitig gemacht, aber der Ararat war für sie immer Symbol ihrer Heimat. Und so steht er auch heute noch in der armenischen Staatswappen, der Ararat. Das hat die Türken sehr geärgert. Aber mit dem Hinweis, dass ja die Mondensichel auch nicht zum türkischen Staatsterritorium gehört, haben die Armenier das dann zurückgewiesen. Ja, der gehört einfach zu Jerewan dazu, der Ararat. Und ich finde, der Ararat ist einer der ganz wenigen Berge, vielleicht der einzige, die wirklich eine Vorder- und eine Rückseite haben. Ah. Also es ist nicht ein Doppelgipfel, der kleine Ararat, Zeichen auch, ein 4000er und dann der große mit über 5000 Metern. Und die stehen fast im goldenen Schnitt zueinander, wenn man von Jerewan schaut. Und wenn man dann auf der türkischen Seite von Idr nach Turbayazet rüberfährt, dann ist der Ararat so ein richtig dunkles, massives, ja fast abweisendes Gestein. Und von der armenischen Seite, da zeigt es sich richtig elegant.
Ach, schön. Ja. Schöne Vorstellung. Du hast es gesagt, die Reisezeit sollte man sich schon genau aussuchen. Die Sommer können richtig heiß werden. Der Frühling beginnt relativ spät dort. Was wächst denn dann da, wenn die Blütezeit durch ist?
Aber wenn die Blütezeit durch ist, ist das Land schnell verbrannt, weil es ist ein Hochland. Jerewan liegt eher tief in Armenien, aber liegt auf durchschnittlich 1000 Metern.
Ja.
Das muss man sich einfach mal klar machen. Die Arax-Ebene geht zwar auf 900 runter und die Hügel um Jerewan eben deutlich über 1000, sodass man sagen kann, die Stadt liegt auf ungefähr 1000 Metern Höhe. Mhm. Und wenn man aus der Stadt rausfährt und in die Berge reinfährt, dann ist natürlich noch lange da Schnee und man braucht im Frühjahr schon lang, bis man in die Berge kommt. Aber dann fängt es an zu blühen und da wachsen wilde Iris und da wachsen wilde Tulpen und wunderbare Blumen und der Kaukasus hat eine ungeheuer reiche Flora. Also für Botaniker und Freunde der Natur ist das wirklich was besonders Schönes, ja.
Aber man muss sich beeilen, wie du sagst, ist auch schnell wieder durch.
Ist nur kurz, nicht? Aber dann kommt die nächste schöne Zeit, wenn dann im Juni die Aprikosen reif werden. Die Aprikose, die auf Lateinisch armenische Pflaume heißt, Prunus armeniacus. Und das sind wunderbare Früchte und das ist eigentlich die schönste Zeit, um dort zu sein, weil die haben so einen Geschmack, das ist unglaublich. Und man macht auch alles aus den Aprikosen, nicht? Vom feinen Schnaps bis, dass man sie verarbeitet in verschiedenen Gerichten. Das ist eine wunderbare Zeit, um dort zu sein. Aber auch die ist kurz und der Herbst ist dann nochmal schön. Und wenn dann das Laub kommt im Norden Armeniens, dann ist das fast ein Indian Summer im Kaukasus, nicht, wenn die Laubfärbung einsetzt. Also man kann eigentlich das ganze Jahr fahren.
Schön, das ist eine gute Info, eine wichtige Info. Du hast mir etwas erzählt über die Menschen dort. Sie sind wirklich sehr offen und sehr freundlich. Man ist da wirklich nie lange allein, hast du gesagt. Wenn man da auf die Straßen geht, hat man teilweise schon Leute um sich.
Ja, also wenn man dann ein paar Jahre hinkommt, Jerewan ist so irgendwie, jeder kennt jeden. Meistens geht es bei mir am Flughafen in Wien oder in Frankfurt schon los. Ach, bist du auch auf dem Flug? Dass man die Leute da trifft und jeder kennt jeden in Jerewan. Und das ist was sehr, sehr Schönes und es ist eine große Herzlichkeit und Gastfreundschaft ist im Kaukasus eben ganz, ganz groß geschrieben. Der Gast ist ein Geschenk Gottes und insofern wird man überall eingeladen und ach ja, das ist ganz herzlich. Und das erleben auch oft meine Reisegäste, dass sie, ja, so eine Millionenstadt und alles ist ein bisschen fremd und man geht raus und man weiß gar nicht, kann man da am Abend rausgehen, nicht? Das fragt man sich, wenn man da kommt und das nicht kennt. Und dann gehen sie doch raus, weil der Reiseleiter sagt, geh mal, das ist gar kein Problem, die Stadt ist sicher. Und dann kommen sie wieder, ach, uns haben da welche angesprochen, wir sind dort mit welchen ins Gespräch gekommen. Und das kennt man so in anderen Städten gar nicht, dass einen die Leute einfach ansprechen.
Ja. Und ich finde es auch erstaunlich, denn die Geschichte der Armenier ist ja eine, die viel Leid und viele Entbehrungen erfahren hat. Und das nicht nur in Jerewan. Was sollte man denn wissen, um die Menschen dort besser zu verstehen, besser kennenzulernen?
Ja, man muss schon ein bisschen die Geschichte der Armenier kennen. Ich meine, das ist ein Volk, das zu den ganz alten Völkern gehört. Nicht ihrer eigenen Legende nach sind sie von einem Stammvater Haik, der aus dem Süden in den Kaukasus gewandert kam, abstammend. Und sie sind aber immer natürlich Außenseiter gewesen, schon weil sie so früh das Christentum angenommen haben und um sie herum immer andere Religionen waren und meistens unter Fremdherrschaft lagen, die Fremdherrscher aber selber anderer Religion waren. Und so ist dieses Christentum nicht nur ein Glaube, sondern das ist eine nationale Identität. Mhm. Genauso wie das, was mit dem Christentum dann zusammenhing, nämlich die Schrift. Armenier haben ja ein eigenes Alphabet, das sie brauchten, um ihre Sprache überhaupt zur Liturgiesprache, zu einer Amtssprache zu machen, um in dieser Fremdherrschaft kulturell überstehen zu können. Mhm. Und wenn man ein Leben lang durch über zwei Jahrtausende eigentlich um seine Existenz kämpfen muss, dann ist natürlich schon ein gewisser Nationalstolz da. Der ist uns Deutschen manchmal ein bisschen fremd, weil wir den nicht so zur Schau tragen. Aber das ist natürlich sozusagen das Pfand, überleben zu können als Volk und kulturell überlebt haben zu können in den Jahrhunderten. Und dass das aber einmal eben dann zu einer ganz großen Katastrophe führte, das sollte man schon wissen, wenn man nach Armenien fährt, nämlich der große Genozid, der erste große Völkermord, geplant und fast erschreckend durchgeplant von den Jungtürken im Osmanischen Reich, wo eben 1915 im Schatten des Ersten Weltkriegs tausende Armenier eben ermordet wurden. Das ist ein nationales Trauma natürlich, ja, das Armenien bis heute trägt.
Jetzt könnte man natürlich denken, wenn eine Stadt so eine Geschichte hat, dann macht sich das in der Architektur bemerkbar, den Kapellen, Moscheen oder Straßen. Das tut es aber nur bedingt. Warum ist das so, Thorsten?
Ja, weil Jerewan tatsächlich eine der ältesten Städte ist, die wir kennen. Jerewan ist fast 3000 Jahre alt, ist älter als Rom, 30 Jahre älter als Rom. Jeder hat mal in der Schule gelernt, 753, Rom schlüpfte aus dem Ei. Ja, da war Jerewan schon lange geschlüpft, nämlich 782 vor Christus. Ist das ein orateischer König, Agishti der Erste, der die Stadt als Festung begründet. Und das Tolle ist, das war nicht irgendein Findelkind, wo keiner weiß, wo der herkam, so wie der Romulus, sondern der war König eines Königreichs und hat gleich an die Mauer, ja, die Archäologen würden sagen, den Waschzettel dran gemacht, eine Inschrift, wo drauf steht, ich, der Agishti, hab dem Gott Haldi diese Mauern gewidmet. Und das ist natürlich toll, weil das ist wie so ein Waschzettel, wo schon drauf steht, was ist das, wie habe ich das zu behandeln? Denn der ist bis heute erhalten, dieser Stein. Also eine Gründungsurkunde von vor über 2800 Jahren. Und damit ist Jerewan ja eine Schwester Babylons, eine Schwester Ninives und guckt sozusagen auf diese jungen Städte wie Rom oder Byzanz, die wir als alt empfinden. Aber nichtsdestotrotz, danach hat Jerewan keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Und heute ist Jerewan die 12. Hauptstadt Armeniens. Durch diese vielen Teilungen des Landes, durch diese ja wirklich tragische und schwierige Geschichte, war immer wieder woanders die Hauptstadt. Und erst eigentlich im 19. Jahrhundert steigt Jerewan zu einer bedeutenden Stadt auf. Das alte, große kulturelle Zentrum und politische Zentrum und Handelszentrum des Kaukasus war immer Tiflis, die heutige Hauptstadt Georgiens, nicht? Und auch dort lebten viele Armenier natürlich als Händler. Aber Jerewan ist als große Stadt eigentlich verhältnismäßig jung. Und jetzt wandelt sie sich extrem, weil das, was man früher mal hatte, ein paar Karawansereien, ein paar Moscheen und Kirchen, das haben die Sowjets sauber aus dem Weg geräumt. Und nach dem Zusammenbruch dann der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Armeniens hat man angefangen, diese Stadt eben neu aufzubauen. Und so zeigt sie sich als teils sowjetisch geprägte, teils ganz modern geprägte Stadt eben.
Und es ist heute eine bunte und besonders fröhliche Stadt, wie du mir auch erzählt hast. Und Humor scheinen die Menschen da zu haben. Vermutlich auch die Menschen, die über Jerewan reden. Ja, Radio Jerewan. Also ich glaube, Udo Lindenberg hat da mal irgendwie einen Song darüber gesungen. Ja, es gibt auch Witze darüber. Klär uns bitte mal auf.
Ja, ja, also Radio Jerewan, das musst du natürlich als Radioreporter schon kennen. Und das ist ein fiktiver Sender gewesen, aber mit dem man eben in diesen wunderbaren kleinen Witzen sich über die Unzulänglichkeiten sowjetischen Alltags immer ein bisschen hinwegtröstete. Und tatsächlich gibt es heute eine Radiostation in Jerewan, die Radio Jerewan heißt. Aber der Sender der Witze, der war natürlich rein fiktiv. Und man stellte immer die Frage an den Sender und bekam dann eine Antwort im Prinzip ja. So wie man fragte den Sender, ob es denn möglich wäre, dass man statt John F. Kennedy Nikita Khrushchev erschossen hätte. Und der Sender sagt dann, ja, ja, im Prinzip ja. Aber es ist halt fraglich, ob auch dann Onassis die Witwe genommen hätte. Das sind zauberhafte kleine Geschichten, die natürlich gerade im Osten jeder, glaube ich, bis heute noch kennt.
Die Obrigkeiten wurden also entweder belächelt oder man hat denen auch ein Denkmal gesetzt. Und davon gibt es auch eine Menge in Jerewan. Wer hat da eins bekommen? Muss jetzt nicht alle aufzählen.
Nein, aber die Armenier sind natürlich ein Volk mit ungeheuer vielen klugen Köpfen. Das darf man schon sagen. Und haben viele große Dichter, viele große Maler, viele große Schauspieler, viele große Musiker hervorgebracht. Aber natürlich dann in Sowjettagen auch entsprechend viele Leute, die für die Sowjetunion richtig waren. Und jeder hat in Jerewan ein Denkmal gesetzt. Und für die Dichter aber gibt es sehr, sehr schöne Denkmale und für die Musiker teilweise. Ich höre Ihnen immer gerne einen Scharensbogen, wenn man ein bisschen aus dem Stadtzentrum rausfährt, kommt auf einem Hügel ein kleiner Bogen, den man einfach aufgemauert hat als Bogen. Und wenn man da steht, dann schaut man durch den Bogen und hat gerahmt den Ararat. Oh. Und das hat man als Denkmal für diesen, ja, einen Nationaldichter, der im großen Terror Stalins zum Opfer gefallen war, aber ein Gedicht geschrieben hat, das wie so eine heimliche Hymne heute ist, wo eben dieser Blick zum unerreichbaren Ararat beschreibt und dieses Armenien als seine Heimat beschreibt. Und es gibt eigentlich kein schöneres Denkmal, statt irgendeiner Skulptur, einem das, was er im Gedicht beschreibt, zu rahmen und mit seinen Worten dann zu umschreiben. Ganz zauberhafter Ort hier.
Die Menschen dort sind lebendig, die genießen das Leben in der bunten Stadt. Das kann man sich auch gut vorstellen. Man ist da unterwegs, man genießt das Leben in vollen Zügen. Denn es ist ja auch eine Stadt mit junger Bevölkerung. Ja, man trifft sich da auf einem der bekanntesten Plätze. Welcher ist das?
Das ist der Platz der Republik. Ein zauberhaft schöner Platz, hat man früher mal gesagt, einer der schönsten Stadtplätze der Sowjetunion. Große Bauten aus den 50er Jahren in diesem Sowjetklassizismus, aber sehr, sehr schön gemacht. Ein großer, ovaler Platz. Und da ist das Nationalmuseum. Und vor dem Nationalmuseum hat man riesige Fontänen, die abends mit Musik und Beleuchtung laufen. Alles, was nicht ein bisschen blinkt und nicht ein bisschen laut ist und Musik hat, das ist sowieso nichts für Armenien. Also es darf schon ein bisschen geräuschvoll zugehen in Armenien. Und das ist so ein Ort, entweder trifft man sich dort und zieht von dort in die Stadt oder man war in der Stadt und bummelt noch bis zu den Fontänen gemeinsam zurück. Das ist wirklich so place to be. Am Abend kommt man da zusammen. Und die Stadt ist voll von Kneipen und Restaurants. Die Armenier sind ja auch fantastische Schachspieler.
Aha.
Ja, ja, Schach gehört zum Schulunterricht.
Ach.
Die lernen Schach in der Schule, weil das einfach das logische Denken und damit auch viele andere Fächer gut fördert. Und viele Schachgroßmeister waren ja Armenier. Und dann sitzt man da irgendwo in den Kneipen und spielt eben Schach oder es gibt viel Jazz, es wird viel Musik gemacht, tolle Jazzclubs. Und ich glaube, es gibt keine zweite Stadt, die so viele Straßencafés hat. Also wenn man kein Geld hat, aber auf einen Kaffee reicht es doch irgendwie immer. Und das ganze Leben spielt sich draußen ab. Und es gibt so ein bisschen ein mediterranes Flair. Nicht? Und man darf auch nicht vergessen, Jerewan liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Neapel und New York.
Mhm.
Also das hat was Südländisches, ja. Nicht? Auch in dem Temperament der Menschen. Und man ist einfach draußen, ja.
Du sagst, das Leben findet draußen statt, Thorsten. Warum ist das so? Also wie leben die Menschen dort eigentlich? Wie sind die unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ein Großteil der Bevölkerung lebt natürlich in den großen Massivs, in den Plattenbauten, die das Stadtzentrum umstellen. Und wenn man die von außen sieht, dann ist das natürlich manchmal fast erschreckend, weil jeder hat irgendwie andere Fenster, eine in braun und der andere in weiß gestrichen und der eine hat irgendwie den Balkon zugebaut, dass er noch ein halbes Räumchen mehr hat.
Überall Wäsche vermutlich.
Ja, natürlich. Und es ist aber einfach so, das ist privatisiert worden nach der Sowjetzeit und jeder macht bei sich innen alles schön, aber von außen ist keiner für das Haus verantwortlich. Und dann kommst du da rein und du gehst durchs Treppenhaus und da hängen die Kabel irgendwie quer über die Treppen und ein Geländer gibt's nicht und das Licht funktioniert auch nicht. Und du denkst, Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Und dann kommst du rein zu den Leuten und dann ist das so liebevoll und so schön gemacht und jeder hat ihm jahrelang zusammengespart, um die Küche und das Bad und das Wohnzimmer dann peu à peu zu renovieren und neu zu machen. Und dann ist natürlich das ganz Tolle, auch wenn das alles Plattenbauten sind, aber irgendwo aus irgendeinem Fenster guckst du natürlich immer über die Ebene und über die Stadt und dann sieht man auf den Ararat und weißt du, so aus der Wohnung auf so einen 5000er schauen, das ist schon eigentlich in Miete gar nicht bezahlbar.
Ich wollte gerade sagen, da müssen andere viel Geld dafür bezahlen.
Ja.
Ich komme nochmal zurück auf die Restaurants. Ist die Küche auch so bunt wie das Leben dort in Jerewan? Vielleicht gibt es da auch eine ganze Menge
an Einflüssen. Weiß ich nicht, aber sie ist verdammt lecker. Denn es ist eine sehr deftige Küche, in die natürlich viele Einflüsse kommen. Aus dem Norden, aus russischem Einfluss, nicht immer wieder sind Russen in den Kaukasus gekommen. Auch ganze Volksgruppen oder Glaubensgruppen wie die Molokaner, die ihre Küche mitgebracht haben. Natürlich ist aus dem Persischen der Einfluss da, aus dem Türkischen. Und die armenische Küche, das ist so eine recht deftige Küche. Ein bisschen erinnert es mich an Italien. Weißt du, man muss das nicht alles verfeinern, sondern man hat einfach verdammt gutes Obst und Gemüse und man hat gutes Fleisch. Und wenn man das dann schön mariniert und auf den Grill wirft, dann ist das eigentlich schon genug. Also so ein Chorowatz, wie so ein Art Schaschlik da heißt, das ist eine tolle Sache. Ja.
Bleiben wir doch mal bei den schönen Dingen des Lebens. Und ich finde es immer toll, wenn sich die Gäste auf den Podcast vorbereiten. Du hast nämlich hier was Wunderbares mitgebracht. Es ist tatsächlich eine Flasche brauner Flüssigkeit. Ararat steht drauf.
Ja.
Das musst du mir erklären, mein Lieber.
Ja, also Ararat heißt in Armenien natürlich alles. Der Fußballclub, aber natürlich auch der Cognac. Und es ist ein wunderbares Getränk. Also man trinkt in Armenien viel und man trinkt gut. Sie haben die Region, wo der Weinbau bei den Menschen begann. Aber sie haben auch frisches Quellwasser aus den Bergen, machen verdammt gutes Bier.
Mhm.
Und sie haben ihre vielen schönen Obstbäume, aus denen sie natürlich alle möglichen Dreste und Obstbrände machen. Aber sie haben den Cognac. Und armenischer Cognac, das ist eben weithin bekannt. Stalin soll Churchill den in Yalta angeboten haben.
Aha.
Und Churchill war so begeistert, dass Stalin ihm jedes Jahr 365 Flaschen davon schickte. Es ist nicht überliefert, dass noch eine da wäre. Und die Franzosen waren weniger begeistert, weil die natürlich gesagt haben, Cognac, das muss bei uns sein. Und dann haben die Armenier gesagt, nee, habt ihr mal in der Genesis von dem betrunkenen Noah gelesen? Da haben wir schon Cognac gemacht. Wo wart denn ihr da in Frankreich? Da gab's euch doch noch gar nicht. Und so haben sich die Franzosen überreden lassen und sind Gott sei Dank, muss man sagen, nach dem Zusammenbruch Armeniens, nach der Auflösung des Sowjetunions, eingestiegen wirtschaftlich und mit Pernod Ricard, die gerade die Ararat-Werke, das größte und berühmteste Unternehmen, das Cognac macht, sehr unterstützt und haben dann gesagt, naja, also wenn es nach Europa geliefert wird, dann schreibt ja bitte Armenian Brandy drauf. Aber solange es in die ehemalige Sowjetunion geht oder nicht nur kyrillisch, sondern auch armenisch beschriftet ist, dann könnt ihr Cognac schreiben, dann wissen die Leute wenigstens, was drin ist.
Sehr gut, Deal. Lass uns nochmal über die Musik reden, die du gerade angesprochen hast, auf den Plätzen, den Bars, Jazz. Es gibt auch Jazz-Festivals, es gibt eine Oper dort, auch das.
Ja, es gibt wahnsinnig viel Musik und die Armenier sind tolle Musiker, sind tolle Tänzer auch, haben einen sehr schönen Volkstanz. Und natürlich gibt es einen großen Musiker, ein Stück von dem kennen, glaube ich, fast alle. Das ist dieser berühmte Säbeltanz von Khachaturian. Das darf in keinem Wunschkonzert fehlen, nicht? Und sie haben aber auch eine sehr schöne geistliche Musik. Und sie haben natürlich dann ein großes Opernhaus und ein großes Orchester. Und wie du sagst, überall wird Musik gemacht. In den Restaurants, in den Jazzclubs und so weiter. Da ist wirklich eine sehr, sehr lebendige Szene da, ja.
Ich will noch mal auf die jungen Menschen zu sprechen kommen, Thorsten. Es hat einen Grund, dass Jerewan so jung und so bunt erscheint, denn es ist auch eine Universitätsstadt.
Ja, Jerewan ist wirklich eine junge Stadt und das hängt natürlich damit zusammen, auch mit der wirtschaftlichen Lage. Viele junge Menschen haben eigentlich kaum eine Zukunft in dem Land, einfach weil das Land mit seinen geschlossenen Grenzen zur Türkei und zum Aserbaidschan, beide Nachbarn, mit denen man sich nicht gut steht, schon in einer gewissen Isolation auch ist und viel Arbeit gibt's nicht, also gehen die Leute studieren. Was dann so ein bisschen eine Spirale in Gang setzt, weil je mehr sie studieren, desto höher qualifiziert sind sie, desto weniger Arbeit gibt es noch wieder für sie. Aber natürlich sind viele junge Menschen da und das merkt man in der Stimmung der Stadt natürlich ganz deutlich, dass das eine junge, quirlige Stadt ist. Und wenn ich das beobachte, so in den 20 Jahren, die ich jetzt nach Armenien komme, Jerewan vor 20 Jahren, das war wirklich eine gewisse Tristesse. Diese halb verfallenen Sowjetbauten, die Gehsteige kaputt, kaum eine Beleuchtung. Und heute ist es so eine bunte Stadt. Und ich sage immer, das ist wie so ein Falter, der sich aus diesem grauen Kokon der Sowjetvergangenheit da rausgepult hat in den letzten Jahren und doch eine sehr farbenfrohe Stadt geworden ist.
Wenn du drei Dinge nennen müsstest, bei denen deine Gäste große Augen machen in Jerewan, was kommt da als erstes zur Sprache?
Also, was natürlich die Menschen schon unglaublich beeindruckt, ist das, was auch der Stolz der Armenier ist, nämlich ihre Schrift und ihre Handschriften.
Ja.
Und da gibt es in Jerewan ein Museum, da sollte man hingehen, das ist eine Bibliothek, der Matenadaran. Dieses Wort meint nichts anderes, als was bei uns im Kloster ein Skriptorium wäre. Und die haben tausende Handschriften. Und durch das, dass die Armenier so früh Klöster begründeten und ihre eigene Schrift hatten und ihre eigene Sprache, haben sie sehr, sehr früh angefangen, schon antike Texte zu übersetzen. Und so kennen wir vieles, was wir aus der Antike verloren haben im Original, noch dank der armenischen Übersetzung. Also das ist wirklich auch ein Welterbe, das die Armenier da hüten mit ihren Handschriften. Und wenn man das besichtigen darf, das macht Staunen.
Ja.
Da ist die Lina, eine alte Dame. Ich glaube, sie ist inzwischen weit über 80 und kommt immer noch mit ihrem sowjetischen Zeigestöckchen. Hier müssen Sie hinschauen, nicht? Und erklärt das den Leuten. Aber das ist so beeindruckend hier.
Dann gibt es noch das Genozidmuseum.
Ja, das ist kein Museum. Das heißt, da ist auch ein Museum, ein Dokumentationszentrum natürlich. Aber es ist ein beeindruckender Ort. Dieser Genozid von 1915, der ist natürlich ein Trauma, das die Armenier mit sich durch die Geschichte tragen. Und es gehört sich einfach, dass man ihnen auch diesen Respekt zollt, da hinzugehen. Das war eine gar nicht so selbstverständliche Sache in Sowjettagen, dass man zum 50. Jahrestag, also 1965, darauf gedrungen hat, mit großen Demonstrationen damals, gar nicht was Selbstverständliches in der Sowjetunion, eben ein Denkmal zu errichten. Und das ist ein großartiges Gelände mit einem grau gepflasterten Weg, der auf 12 große Pylonen, die sich so gegeneinander neigen aus Beton und zwischen denen unten, wie in einer Halle, aber eben doch unter freiem Himmel, dann die ewige Flamme brennt. Mhm. Man schaut von dort natürlich wieder Richtung Ararat. Und am 24. April, wenn dieser Gedenktag für den Genozid ist, dann zieht ganz Jerewan mit Blumen stillschweigend dann nach Tsitsanakabert, zu dieser Festung oben, wo das liegt, hinauf und gedenkt eben da der Toten. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Und wenn man diese Geschichte hört des Genozids, das nimmt natürlich die Gäste schon in gewisser Weise mit, möchte ich fast sagen. Man kann das dann ein bisschen auch wieder ins Schöne wandeln, wenn man die große literarische Aufarbeitung dieses Genozids den Gästen dann ans Herz legt. Franz Werfel, die 40 Tage des Musardach oder Hilsenrath mit Märchen vom letzten Gedanken. Das sind natürlich dann auch schöne Möglichkeiten, Jerewan noch so nach der Reise ein bisschen literarisch nachklingen zu lassen.
Lass uns auf das ganz praktische Leben in Jerewan schauen. Ich habe mich eigentlich dahingehend belesen, dass es im Bild der Stadt noch diese Omnibusse mit Oberleitung gibt, aber den Wind hast du mir schon aus den Segeln genommen, nee, das gibt's nicht mehr.
Die sind fast weg. Es gab über viele Jahre die sogenannten Maschrutkas, diese kleinen Minibusse, weißt du, die irgendwo im Fenster vorne in den handgeschriebenen Zettel kleben hatten, wo sie hinfahren, und du glaubst gar nicht, wie viele Leute in einen Minibus einsteigen können, ja, mit Markteinkauf und allem, was dazugehört. Und selbst diesen aber in den letzten Jahren jetzt durch moderne Busse ersetzt worden. Und ja, das sind solche Details, an denen man schon merkt, dass die Stadt modern wird und auch in Jerewan neue Zeiten beginnen. Denn das möchte ich schon nochmal sagen, das ist mir wichtig. Man muss sich einfach klar machen, Jerewan ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eben wie ganz Armenien in kriegerische Auseinandersetzung mit seinen Nachbarn gekommen und lag dann total am Boden. Und diese finsteren Jahre, diese dunklen Jahre Anfang der 90er, das hat die Menschen natürlich geprägt, und insofern setzen die auch alles dran, irgendwo wieder auf die Füße zu kommen und mit Stolz das überstanden zu haben. Das waren Zeiten, in denen es kein Wasser, kein Brot, kein Strom, nichts gab. Und wenn du sagst, das ist eine Stadt junger Leute, das sind alles Menschen, die heute 40-Jährigen oder 35-Jährigen, die in solcher Situation ihre Kindheit erlebt haben. Bei uns ist das die Generation unserer Eltern, die das als Kinder erlebt haben. Und das macht natürlich mit den Menschen schon was. Das ist ein anderes Lebensgefühl, das heute, wo es einem wieder gut geht, wo das eine bunte Stadt geworden ist. Aber wenn man diese Erfahrung gemacht hat, weiß man das natürlich auch in ganz anderer Art zu schätzen als vielleicht Menschen hier.
Du hast die Entwicklung der Stadt 20 Jahre lang begleitet, kann man sagen. In dieser Zeit mit deinen Gästen von Studiosus, gab es da vielleicht irgendwie mal so eine Geschichte, die du möglicherweise auch nach zwei Glas von diesem Cognac hier erzählst? Irgendetwas, was in Erinnerung geblieben ist, wo du drüber lachen kannst was dich vielleicht sehr berührt hat?
Ach, da gibt es viele Geschichten. Aber eine fand ich sehr, sehr nett. Wie gesagt, man lernt einen kennen und dann stellt man fest, dass man die Schwester von dem schon kennt, von woanders. Und schnell ist man wieder in einer ganzen Gruppe von Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und wir waren einen Abend unterwegs mit Freunden, und dann sagte ich irgendwann so, jetzt muss ich aber gehen. Und dann sagten wir, na, komm mal noch mit, der Heik ist gerade gekommen, wir treffen uns in so einem Jazzclub. Und also bin ich da noch mit, und dann wurde das immer später, und dann irgendwann sagte ich, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Und dann sagte der Heik, nee, jetzt kannst du nicht gehen, ich war heute in Sevan, am See oben, nicht, diesem großen See in Armenien, ich habe frisches Lammfleisch mit. Und er wohnte direkt gegenüber von diesem Matenadaran, und dann saßen wir da nachts um drei auf dem Balkon und haben das Lammfleisch gegrillt, weißt du, und dann gab es mehrere Gläser von solchen Getränken dazu. Das ist einfach diese Spontanität der Lebensfreude, in die man da einfach manchmal mit reingezogen wird. Und so könnte man viele Geschichten erzählen.
Ja, das gefällt mir sehr. Thorsten, für Studiosus ist es ja immer besonders wichtig, dass die Gäste ein ganz besonderes Gefühl mit nach Hause nehmen. Ja, dieses intensive Leben. Und ich kann mich erinnern, du hast da in der Folge zu Verona eine wirklich wunderschöne Geschichte erzählt, mit ganz viel Gefühl und vielen Momenten, die du hattest, wenn du deine Geschichten teilen konntest. Wann ist es denn in Jerewan so, dass du sagst, es kann schöner nicht sein? Also das hier ist schon mehr als das, was man eigentlich erlebt. Intensiver Leben.
Ja, schau, wir fahren aus Jerewan natürlich auch in die umliegenden Berge, und da liegt ein Kloster. Und wenn wir dorthin fahren, dann sagen wir bei fünf jungen Damen Bescheid, die professionelle Sängerinnen sind, die ein Gesangsensemble haben. Und das ist ein uraltes Kloster, das wirklich im Ende der Schlucht ist. Du denkst, da ist der Kaukasus, die Endmauer, danach kommt nichts mehr auf dieser Welt. Und in die Felsen reingegraben sind diese kleinen Kapellen und diese Sakralräume. Und dann kommen die und singen für uns in diesen Felsenkirchen. Uralte armenische Kirchenlieder, und das sind professionelle Musikerinnen, nicht? Und wenn die dann einfach da still stehen und die Leute erwarten sich gar nichts, und plötzlich fängt dieser Klang an, durch diese Räume zu gehen, das ist so ein Gänsehautmoment. Und da plötzlich, ja, man erzählt den Leuten von der alten Kirche und die Geschichte und von wann ist das Kloster und so weiter. Und plötzlich entsteht so ein Moment, wo das alles keine Rolle mehr spielt, sondern wo Architektur und Natur und Musik plötzlich eins werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein intensiveres Erleben, als jede Führung oder jedes Lesen von wann ist denn das vermitteln könnte. Und das nehmen viele meiner Gäste auch wirklich als einen Höhepunkt der Reise immer wieder mit, das sagen sie mir immer wieder.
Ich glaube, auch mehr geht nicht. Ein schönes Bild, das du hier am Ende noch gemalt hast. Lieber Thorsten, danke für diese kleine Reise in das Land, in dem die Menschen offen sind und interessiert sind am Leben der Gäste, wo man freundlich empfangen wird, wie wir wissen, und ganz sicher gerne wiederkommt. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Hat mir viel Freude gemacht, dir von Jerewan zu erzählen. Komm einfach mal mit.
Würde ich gerne. Ich schaue, ob ich es einrichten kann. Und wenn auch Sie ein Stück Armenien kennenlernen möchten, live und in ganz viel Farbe, vielleicht auch mit Thorsten an Ihrer Seite, dann schauen Sie gerne nochmal auf studiosus.com. www.reisepodcast.com. Da gibt es auch noch mehr Folgen von diesem Podcast Intensiver Leben mit noch mehr Reisezielen und interessanten Reiseleitern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Urlaub, egal wohin es geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.